Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Warum ist es eigentlich so schwer, ein guter Mensch zu sein? Und warum, verdammt nochmal, nerven Leute derartig, die immer das Richtige tun? Darum geht es heute in unserem Sachbuchmagazin. 4 Bücher habe ich herausgesucht zum richtigen Verhalten. Einmal individuell, aber auch auf globaler, auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Dürfen zum Beispiel deutsche Unternehmen in Autokratien produzieren? Und dürfen Sie dann diese Produkte kaufen? Die Lesart, unser Sachbuchmagazin. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Kann man eigentlich immer anständig sein, immer das Richtige tun, durch und durch guter Mensch sein? Geht das überhaupt? Ganz ehrlich, ich persönlich ertappe mich ja immer wieder dabei, wie ich mir mein Verhalten schönrede. Also wenn ich zum Beispiel geflogen bin, statt den Zug zu nehmen, dann denke ich mir, ja gut, aber ich habe ja kein Auto. Wobei das natürlich ein ziemliches Quatschargument ist, schon allein mal Fliegen um ein Vielfaches schädlicher ist als Autofahren. Oder wenn in der U-Bahn der dritte Obdachlose um Geld bittet, dann denke ich mir, naja, ich habe doch gerade schon 2 Leuten was gegeben, als ob das dem irgendwie helfen würde. Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein, darüber hat Armin Falk ein Buch geschrieben. Und das heißt auch genauso, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein und wie wir das ändern können. Und Ursula Weidenfeld hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo, Herr Raphansel.
Ich drehe das jetzt mal um, Frau Weidenfeld, denn wenn jetzt in der U-Bahn ich schon 2 Leuten was gegeben habe, denke ich dann nicht auch zu Recht, jetzt sind mal die anderen dran?
Ja, Sie müssen das nicht. Also Sie müssen nicht dem Dritten auch noch den Euro geben. Das Interessante ist aber eben, und darüber schreibt Herr Falk, wie man sich selber so kleine Entschuldigungen und kleine Lügen zusammensucht, um sein eigenes Verhalten zu rechtfertigen. Also es geht gar nicht um den zweiten und den dritten Bettler, sondern wenn Sie einem Bettler einen Euro gegeben haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie hinterher eine wirklich in Not geratene Person unterstützen, viel geringer, als wenn Sie vorher dem Bettler nichts gegeben
geringer.
Haben. Ja, weil man eben das Gefühl hat, man hat schon was Gutes getan. Ich war ja schon ein guter Mensch. Also kann ich mich jetzt mit gutem Gewissen davor drücken und sagen, jetzt sollen doch mal die anderen. Dass aber eben dadurch natürlich wirkliche Notlagen am Ende nicht behoben werden oder tendenziell eher nicht behoben werden, das macht dann eben insgesamt den Menschen oder die Menschheit nicht so gut, wie sie sein könnte.
Jetzt kann ich natürlich auch sagen, naja, dass ich mir so ein bisschen das zurechtbiege und denke, ach, ich bin ja eigentlich schon ganz gut und so. Das brauche ich natürlich auch, um in dieser verrückten Welt irgendwie klarzukommen und nicht wahnsinnig zu werden. Also ist Falk wirklich der Meinung, wir müssen alle richtig gute, tolle Menschen sein?
Nein, meint er nicht. Und das, also es ist ein moralisches Buch, aber es gibt natürlich nicht diese Anklage, wir sind alle schlecht und weil wir schlecht sind, geht die Welt unter. Es ist eben eher so, dass er sagt, es gibt vergleichsweise einfache Möglichkeiten, besser zu sein und sich auch zu einem besseren Menschen zu entwickeln. Und er fragt sich eben, warum man die nicht nutzt. Also das hat gar nicht so einen Zeigefinger, das Buch, sondern es hat eben eher so Tipps oder Hinweise oder berichtet eben ganz viel über Studien, die gemacht worden sind, um einem selber auch zu erklären, warum man eben am dritten Bettler dann vorbeigeht.
Das ist ja der Clou des Buches. Und das heißt auch im Untertitel Antworten eines Verhaltensökonomen, weil er ist genau das, ein Verhaltensökonom. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, er zitiert Studien. Was macht ein Verhaltensökonom, dass der mir Tipps geben kann, wie ich ein besserer Mensch werde?
Also die machen Experimente. Die machen ganz viele Experimente und die sind eben immer natürlich doppelt kontrolliert und furchtbar korrekt. Aber der Falk, er berichtet eigentlich ganz lebendig darüber. Und bei der Bettlergeschichte zum Beispiel haben die getestet. Menschen haben ihm versucht, dem ersten etwas gegeben. Und dann kam der zweite mit der viel schlimmeren Notlage. Und dann sind eben diejenigen, die vorher was gegeben haben, eher vorbeigegangen, während diejenigen, die vorher nichts gegeben haben, also die sozusagen ihre Gebeschuld noch auf der Uhr hatten, die haben tendenziell eher gespendet. Das sind nicht immer machen alle so und nicht immer macht der eine nichts, sondern es sind eben immer Wahrscheinlichkeiten oder es sind einfach Prozentzahlen von Menschen, die sich dann anders verhalten oder die sich eben möglicherweise besser verhalten könnten.
Das ist jetzt ein ziemlich deprimierendes Beispiel, muss ich sagen. Sie hatten aber eigentlich versprochen, er gibt uns auch Tipps, wie wir es besser machen können.
Ja, es ist ein optimistisches Buch, weil Verhaltensökonomen machen ja normalerweise nur diese Experimente und dann beraten sie zum Beispiel Regierungen, wie man Menschen dazu bringen kann, sich besser zu verhalten, indem man sie manipuliert. Also klassisches Beispiel ist, Menschen in Kantinen essen immer lieber die Fritten als den Salat. Sie essen aber auch immer lieber das, was vorne am Buffet steht, als das, was hinten steht. Wenn man also jetzt den Salat nach vorne stellt, nehmen mehr Menschen Salat und weniger Menschen nehmen Fritten. Also insofern machen Verhaltensökonomen normalerweise Ratschläge, die Menschen so ein bisschen manipulieren. Also die machen eben eher manipulative Vorschläge. Und Herr Falk sagt aber, nutzt doch das, was wir wissen, um selber besser zu werden. Und er sagt eben auch, Menschen oder die Menschheit darf eben nicht dauerhaft unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil wir einfach riesengroße Aufgaben haben. Klimawandel, klassisches Beispiel, Sie haben das eben schon erzählt mit dem Fliegen und dem Auto und dem Fahrrad. Da müssen wir einfach besser werden und da reicht es eben auch gar nicht, wenn man sagt, soll doch die Regierung das machen oder sollen die Unternehmen dafür zahlen, sondern da muss eben jeder sich verändern.
Und wie überträgt er jetzt diese Ideen mit dieser kleinen Manipulation, dass ich das Richtige tue, wie überträgt er das auf den Einzelnen? Ich selber kann ja schlecht das Buffet umbauen, damit ich dann den Salat esse.
Nee, aber er sagt zum Beispiel, also der Staat muss eben Rahmenbedingungen setzen, in denen man sich bewegt, aber der Einzelne muss sich eben selber schon auch ehrlicher ins Gesicht gucken, als er das normalerweise tut. Also er muss sich eben wirklich schon fragen, warum, wenn ich der Auffassung bin, ich sollte und ich möchte und ich tue ja auch vieles für arme Menschen, warum setzt man sich da nicht hin und sagt, na gut, dann spende ich eben 1% meines Einkommens oder 3 oder 5, wenn ich kann. Sondern man geht eben mit dem Kleingeld los, weil es einen dann eben billiger kommt. Und er plädiert eben sehr dafür, dass man sich das klar macht, dass man sich das deutlich auch selber zugesteht oder auch selber sagt, wie man ist und dass man daraus dann die Konsequenzen ziehen kann, wenn man möchte.
Also kleine Kniffe und Tricks von Armin Falk. Das Buch, das heißt, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein und wie wir das ändern können. Antworten eines Verhaltensökonomen. Das kostet 24 € und ist im Sita Verlag erschienen. Und erklärt hat uns das Buch Ursula Weidenfeld. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Die Lesart, unser Sachbuchmagazin. Und da will ich heute wissen, ob das eigentlich geht. Immer anständig sein, immer das moralisch Richtige tun. Und auch, warum ich das eigentlich tun sollte. Vielleicht nervt das ja auch, diese ständige Moralisierung. Klimagerechtigkeit hier, Veganismus da und die gendergerechte Sprache sowieso. Der Spott über diese nervigen Gutmenschen jedenfalls ist seit Jahren sehr en vogue. Der Schriftsteller und Journalist Jörg-Uwe Albig hat jetzt über die radikale Ablehnung solcher Moralforderungen ein Buch geschrieben. Moralophobia hat er es genannt, wie die Wut auf das Gute in die Welt kam. Und das habe ich dann von ihm genauer wissen wollen. Guten Tag, Herr Albig.
Guten Tag, Herr Rapansel.
Fangen wir mal mit der Begriffsklärung an. Wenn Sie zum Beispiel heute die Nachrichten einschalten oder auf die Straße gehen oder ein soziales Netzwerk Ihrer Wahl öffnen, welche Wut auf das Gute beobachten Sie? Da haben Sie ein Beispiel?
Ja, ich glaube, die Wut auf das Gute platzt immer dann auf oder bricht immer dann auf, wenn Leute, die vorher benachteiligt waren, plötzlich neue Rechte bekommen sollen. Oder wenn Leute, die vorher Privilegien hatten, plötzlich davon was abgeben sollen. Oder allgemein, wenn es um Entwicklungen geht, von denen sich Menschen überfordert fühlen, von denen sich Menschen unter Stress gesetzt fühlen, wie zum Beispiel die Flüchtlingsproblematik oder die Klimawandelproblematik. Plötzlich sollen Leute da mit ihren liebgewordenen Gewohnheiten brechen. Das ist immer ein Stressfaktor, das ist oft eine Sache von Beschämung. Und dann wird eben sehr schnell auch so der Vorwurf des Moralismus laut oder der Moralisierung der Politik. Politik soll mit Moral nichts zu tun haben, soll irgendwie eine klassische Interessenpolitik bleiben, Realpolitik, wie wir es kennen, also nach Verlust und Gewinn orientiert. Und die ganzen Gutmenschen-Ideen haben da eigentlich jetzt nichts drin zu suchen. Das ist eben so eine klassische, auch oft aggressive Abwehrreaktion gegen solche Entwicklungen. Und ich finde, da stößt man eigentlich so ziemlich jeden Tag drauf.
Da stößt man jeden Tag drauf. Die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, habe ich gedacht, naja, dafür habe ich ehrlich gesagt volles Verständnis, wenn man sich überfordert fühlt, weil Dinge sich so entwickeln, wie man das vielleicht gar nicht will. Ich habe jetzt vorhin mehr so von diesem Schimpfen auf die Gutmenschen gesprochen und auch die Beispiele, die ich in Ihrem Buch finde, das sind ja durchaus so Sachen wie Maske tragen, Radfahren, Flüchtlinge aus dem Meer fischen, sich vegan ernähren und dann vor allem auch noch drüber reden. Das ist das, was die Wut weckt, dieses drüber reden.
Also interessant ist, finde ich, Moral ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Also Moral im 19. Jahrhundert hieß Sitte und Ordnung und hieß anständig angezogen sein, nicht so viel rummachen, sexuell wissen, wo sein Platz in der Gesellschaft ist. Das hat sich ja völlig verändert. Also Leute, die sich jetzt gegen Moralisierung empören, das sind eben Leute, die vor allen Dingen sich beschweren, wenn Leute Rücksicht auf Schwächere nehmen sollen. Also wenn Minderheiten gleichgestellt werden sollen, wenn Frauen ein bisschen mehr Rechte eingeräumt werden sollen, wenn die Umwelt, die sich nicht wehren kann, beziehungsweise die Leute, die unter einer zerstörten Umwelt dann leiden, man sich um die kümmern soll. Also eigentlich praktisch das, was man landläufig mit Empathie bezeichnen würde. Und da zeigt sich, glaube ich, dass es dann um nicht das klassische, etwas verfälschende Bild von Moral geht, sondern es geht eigentlich um das, was man Zivilisation nennt. Also was der große Soziologe Elias eben mit dem Prozess der Zivilisation bezeichnet, das letztlich heißt Abschied von der Gewalt.
Abschied von der Gewalt. So eine Definition lese ich ja bei Ihnen auch. Es geht bei der Moral um die Ächtung der Gewalt und als stetige Ausweitung des Feldes, was wir mit dem Wort Gewalt umreißen. Das ist ja, glaube ich, dann das Strittige. Ne?
Genau.
Ist es Gewalt, sprachlich vielleicht das falsche Geschlecht zu benutzen?
Ja, genau. Also das ist für uns jetzt erstmal neu. Wahrscheinlich für unsere Enkel nicht mehr. Genauso wie es früher völlig normal war, Schwarze mit abschätzigen Begriffen zu belegen. Die Sensibilität für Sprache hat sich natürlich gewandelt. Und das ist ein historischer Prozess, der schon viel früher angefangen hat als von der sogenannten Woken Community, sondern den es tatsächlich schon über Jahrhunderte gibt. Und der immer Reaktionen hervorgerufen hat. Und zwar Umgewöhnungsschmerzen. Das sind ja man kann es Wachstumsschmerzen vielleicht nennen.
Oder im Buch bezeichnen Sie es auch als ein Rückzugsgefecht, ein Abwehrkampf. Wer kämpft da und wer kämpft auf welchem verlorenen Posten?
Entweder Menschen, die durch neue moralische Fortschritte was zu verlieren haben. Also zum Beispiel, ganz prominentes Beispiel, Sklaverei. Abschaffung der Sklaverei war ein riesiger moralischer Fortschritt. Und natürlich gab es Leute, die da was zu verlieren hatten, nämlich die Sklavenhalter. Die haben sich dann dagegen gewehrt. In Amerika kam es zu einem Bürgerkrieg. In England, wo es eigentlich früher losging, vor allem mit der Abschaffung des Sklavenhandels, lief das friedlicher ab. Aber auch da gab es natürlich Rückzugsgefechte, gab es Verletztheiten, gab es das Gefühl der Überforderung. Und ich glaube, das hat sich einfach bis heute so erhalten, dass eben Leute, die Privilegien abgeben sollen, sich beschweren. Dann gibt es Leute, die sich allgemein von, ganz grob gesagt mal, der Moderne überrollt, überfordert fühlen, die möglicherweise sogar von ihrem eigenen Leben sich überwältigt fühlen und dem nicht gewachsen fühlen. Die neigen natürlich auch dazu, aktuelle Entwicklungen dann auf sich zu beziehen und zu glauben, früher war es besser. Und dieser moralische, neumodische Kram, der soll uns jetzt aufgedrückt werden. Und ich will aber, dass es wieder war wie früher.
Was ich ganz interessant finde an Ihrem Buch ist, wie Sie springen zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Ein Beispiel haben Sie gerade schon genannt, das ganz große Beispiel der Abschaffung der Sklaverei, des amerikanischen Bürgerkrieges. Und Sie analysieren dann daran auch immer, mit welchen rhetorischen Kniffs eigentlich Moral bekämpft und abgewertet wird. In diesem Fall lese ich bei Ihnen, dass die Südstaatler unter anderem argumentiert haben, na, die Nordstaaten da mit ihrer Moral, die sind unrealistisch. Wir gucken eben so auf die Welt, wie sie ist.
Genau.
Und es gibt eben die Sklaven und wir sind eben die, die drüber stehen. Muss einem nicht gefallen, aber die Welt ist eben kein Wünsch dir was. Und da sagen Sie, das zieht sich eigentlich bis heute durch. Dieses Argument, wir die Moral ablehnen, sind die Realisten.
Genau.
Was halten Sie davon? Ja, also bei der Sklaverei ist klar, was Sie davon halten, aber was halten Sie davon in der Gegenwart?
Ja, also auf der einen Seite ist es wahr natürlich, also Realpolitik ist vielleicht nicht unbedingt realistisch, weil es auch eine Ideologie ist, aber es hat natürlich den Vorteil, dass man sich auf etwas bezieht, was da ist und nicht auf etwas bezieht, was man sich wünscht. Und das, was da ist, ist immer konkreter und erstmal auch glaubwürdiger als das, was man sich wünscht. Und wenn die Feinde der Abschaffung der Sklaverei sagen, Sklaverei, das ist das, wie die Natur es eingerichtet hat oder wie schlimmstenfalls Gott es eingerichtet hat. Und jeder Versuch, die abzuschaffen, ist praktisch ein Frevel gegen die Natur und es ist eine Beleidigung Gottes. Dann ist das auf eine Art Realpolitik, weil das, was man sich erst erhofft, wo man mit einer Veränderung hinkommen möchte, das ist natürlich erstmal nicht da und nicht sichtbar und deswegen auch erstmal weniger real scheinbar. Und da greift dann dieser Realismus-Anspruch, dass man sagt, hier, real ist das, was da ist. Und was noch nicht da ist, ist zwangsläufig irreal.
Das ist ein rhetorisches Muster, das Sie herausarbeiten, den Vorwurf, die Moral ist unrealistisch. Ein zweites rhetorisches Mittel gegen die Moral ist das Argument, Moral schränkt die Freiheit ein. Und das stimmt ja auch, oder? Moralische Regeln schränken doch die Freiheit ein. Funktioniert das in einer freiheitlichen Gesellschaft? Müssen da nicht Gesetze reichen? Brauchen wir da zusätzlich noch moralische Regeln?
Naja, also es gibt eine klassische Definition der Freiheit, dass die Freiheit die Möglichkeit ist, das zu tun, was man will, sinngemäß, solange man keinem anderen schadet. Und da fängt sie an. Also wenn die Freiheit eines anderen einschränkt, dann ist die Freiheit für eine Minderheit oder für einen Stärkeren. Und wenn ich sage, ich will mir die Freiheit nicht nehmen lassen, im Restaurant zu rauchen, dann schränke ich damit natürlich die Freiheit der Leute ein, die in Frieden ihr Steak verzehren wollen.
Auffallend an Ihrem Buch ist, wie unterschiedlich Sie dieses Freiheitsargument bewerten, je nachdem, in welcher Zeit es stattfindet. Also in der Gegenwart, wenn Menschen sagen, sie wehren sich gegen neue moralische Regeln, dann halten sie nicht so viel davon. Wenn sie dann in die Vergangenheit gucken, als zum Beispiel der Muff der 50er und 60er in der Bundesrepublik abgeschüttelt wurde, da haben Sie viel Verständnis dafür, dass im Namen der Freiheit gegen die Moral gekämpft wurde?
Genau, weil es keine Freiheit war, die anderen geschadet hat. Das Entscheidende war einfach die Freiheit, die vor allem in den 60er Jahren dann erkämpft worden ist. Das war eine Freiheit, sich selber auszudrücken, sich selber zu verwirklichen, sich selber den Lebensstil zu wählen, den man möchte. Das war vorher überhaupt nicht selbstverständlich, für Frauen schon gar nicht. Und die Freiheit, die aber heute eingefordert wird von den Moralfeinden, ist eine Freiheit, anderen Leuten auf die Nerven zu gehen sozusagen oder andere Leute richtig zu beschädigen. Also ich meine, wenn ich mir die Freiheit erkämpfe, den Autoverkehr so hemmungslos mit weiß nicht wie viel Verkehrstoten im Jahr und einer Abgaswucht, die man kaum beziffern kann, uneingeschränkt aufrechtzuerhalten, dann ist es natürlich erstmal eine Freiheit, die anderen Leuten massiv schadet. Und diese Freiheiten, die erkämpft worden sind, die Freiheit, den Sexualpartner wählen zu können oder den Ehegatten wählen zu können oder für Frauen einen Beruf ergreifen zu können, das sind alles Freiheiten, die niemandem schaden, sondern im Gegenteil, die Gesellschaft das Ganze vorwärts bringen.
Trotzdem finde ich, Sie tragen in Ihrem Buch manchmal ganz schön dick auf. Ich zitiere mal eine Stelle, da schreiben Sie, der Moralrebell des 21. Jahrhunderts sorgt sich um die Freiheit, Minderheiten zu verunglimpfen, Mitmenschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen oder mit einem bösen Virus anzustecken und, wenn man ihm diesen letzten Spaß auch noch nehmen will, mit Fackeln und Trommeln vor dem Fachwerkhaus einer Gesundheitsministerin aufzumarschieren. Ist es wirklich so schlimm, um die bestellt, die sagen, im Namen der Freiheit will ich keine moralischen Regeln?
Also ich glaube, die Freiheiten, die jetzt von Gegnern der Moral eingefordert werden, sind tatsächlich alles Freiheiten, die anderen Leuten Schaden zufügen. Und das ist einfach eine neue Qualität von Freiheitsliebe. Die ist, glaube ich, auch einigermaßen geschichtlich neu, würde ich fast sagen. Also der Hass gegen die Moral ist älter, aber das im Namen der Freiheit zu tun, das ist, glaube ich, tatsächlich eine etwas neue Entwicklung.
Trotzdem haben Sie immer wieder diese historischen Bezüge beim Stichwort Freiheit, zum Beispiel den Götz von Berlichingen, den Sie da nennen. Das hat mich ganz überrascht. Ich hatte ihn aus meinem gelben Reklam-Goethe-Heftchen als einen Freiheitskämpfer
in
Erinnerung.
Sogar bei Goethe, das sind, glaube ich, die letzten Worte, die auf dem ja. Totenbett sogar spricht.
Freiheit. Sind genau. Seine letzten Worte bei Ihnen, erscheint aber als einer, der eigentlich nur nicht damit klarkommt, dass die Welt plötzlich so zivil geworden ist.
Genau. Und er wird praktisch zum Terroristen. Also er ist eigentlich ein Privilegierter, er ist Angehöriger einer sehr angesehenen Schicht, nämlich der Ritter, die vorher wirklich die Privilegien hatten, auch des Faustrechts. Also es wurde von ihnen sogar erwartet, dass sie sich mit Gewalt durchsetzen. Und im Mittelalter war es tatsächlich auch keine besondere Sensation, wenn sich Leute gegenseitig die Nasen abgeschnitten haben. Das war eine relativ häufige Verletzung, die es damals gab, weil das auch aus Ehrverteidigungsgründen einfach sogar gefordert wurde von einem Mann. Und plötzlich kam dann so einerseits die höfische Gesellschaft mit ihren Benimmregeln, dann kam das Bürgertum, das die Städte zivilisierte, die Städte überhaupt, die plötzlich zum Zentrum der Gesellschaft wurden. Und ganz andere Verhaltensweisen natürlich erforderten. Also da ging es nicht mehr so mit dem Morgenstern los oder mal schnell wie das Schwert gezückt, wenn es die Beleidigung von der Seite kommt, sondern da ging es um Verhandlungen, da ging es um schon auch gutes Benehmen, es ging um Empathie, es ging darum, sich einzufühlen in den anderen, damit man bessere Geschäfte machen kann natürlich auch, nicht nur, aber auch. Und das waren so Disziplinen, mit denen die Ritter so schnell nicht klarkamen. Und Götz von Berlichingen ist dann einer, der hingeht und sagt, okay, ich fühle mich von der Stadt Nürnberg beleidigt. Von einem einzigen Bürger hat er sich mal beleidigt gefühlt, sagt, ich bin jetzt Feind der Stadt Nürnberg. Und von da an metzelt er alle nieder, die er aus Nürnberg erwischen kann und hat dann praktisch die klassische Karriere eines Terroristen, könnte man sagen.
Also
als Terroristen für die alte Zeit.
Eine ganz andere Deutung und dem nehmen Sie eben auch diesen Freiheitsruf nicht ab in seinem Kampf gegen die Moral. Sie springen in Ihrem Buch immer schön hin und her. Ich habe das vorhin schon gesagt, da haben wir jetzt gerade Götz von Berlichingen gehabt. Sie haben vorhin den Kampf gegen die Sklaverei erwähnt. Von da aus springen Sie dann zu Donald Trump und seinen Anhängern, die mit dem ganz ähnlichen Ruf der Rebellen versuchen, das Kapitol zu stürmen. Sie landen bei Friedrich Nietzsche, dem, wie Sie schreiben, wohl einflussreichsten Moralhasser der Ideengeschichte. Machiavelli, es tauchen so viele Leute auf. Am Ende, nach diesem ganzen Galopp, hatte ich den Eindruck, eigentlich ist diese Geschichte der Antimoralisten eine Geschichte von Männern, die eben nicht damit klarkommen, wie sich die Zeit weiterentwickelt, genau. Und die vielleicht gar nicht anfangs irgendwie bösen Willens war, die nur einfach damit nicht klargekommen sind. Weshalb ich mir so ganz am Ende die Frage gestellt habe, davor sind wir ja wahrscheinlich alle nicht gefeit. Würden Sie das durchaus in Betracht ziehen, dass in ein paar Jahren Sie persönlich derjenige sind, der über die dann neue Moral jammert und sagt, ach, ihr Sensibelchen?
Das kann gut sein. Also ich glaube auch, also ich habe eben auch versucht, mich diesen Leuten jetzt nicht von so einer verächtlichen Warte zu nähern, sondern ich wollte eigentlich schon so ein bisschen mich in die rein versetzen und reinfühlen, weil das sind natürlich alles tragische Fälle. Das sind jetzt wirklich keine überheblichen, von sich selbst eingenommenen Menschen, die jetzt sagen, alles muss mir gehorchen und da gehe ich über Leichen, sondern das sind wirklich eigentlich auch oft Verletzte und Leute, die tatsächlich auch Nietzsche auch, also die eben auch wirklich einiges zu leiden hatten und dem man das auch gar nicht unbedingt verübeln kann. Und logisch, also ich würde auch sagen, kann schon sein, dass es mir auch mal so geht, dass ich irgendwann nicht mehr mitkomme. Gut möglich. Ich hoffe, dass es möglichst weit sich hinausschiebt.
Das sagt Jörg-Uwe Albig. Wir haben über sein Buch Moralophobia gesprochen, wie die Wut auf das Gute in die Welt kam. Erschien bei Klett-Cotta für 22 Euro. Danke für das Gespräch.
Danke auch.
Jetzt drehe ich die Perspektive. Jetzt geht es nicht mehr um unser individuelles Verhalten, sondern um Politik und um Wirtschaft im globalen Zusammenhang. Da stellt sich ja auch die Frage, was ist ethisch, was ist in Ordnung und was nicht? Darf man mit einer Autokratie wie Russland Geschäfte machen, obwohl die gerade ihr Nachbarland überfallen hat? Naja, nicht so ohne weiteres, denn als Reaktion auf den Ukraine-Krieg waren die Sanktionen des Westens schnell und deutlich. Ob das der gute, der richtige Weg ist, darüber habe ich mit Nils-Ole Oehrmann gesprochen. Er lehrt nämlich Ethik und nachhaltiges Wirtschaften an der Leuphana-Universität Lüneburg und in Oxford. Und er hat einen Text geschrieben über die fließenden ethischen Grenzen im Umgang mit Autokratien. Herr Oehrmann, guten Tag.
Ich grüße Sie.
Sie schreiben da in Ihrem Text klipp und klar, wer Handelssanktionen in mehrstelliger Milliardenhöhe verhängt, der will keine Zivilisten schonen. Im Gegenteil. Sind also Sanktionen per se unethisch?
Nein, das Problem ist, dass eine Grundvoraussetzung, wenn Sie sich eine Theorie vom gerechten Krieg, wie ihn etwa der Theologe Augustinus entwickelt hat, wenn Sie sich die genauer anschauen, werden Sie feststellen, dass das Hauptkriterium, wenn Sie einen Krieg überhaupt als gerecht titulieren wollten, sein muss, dass Sie keine Zivilisten absichtlich treffen. Das sehen Sie aktuell im Krieg Russland gegen Ukraine. Ist nicht der Fall, sondern Zivilisten werden bewusst zum Ziel. Nur kennen Sie auch Konflikte davor, wo Sie etwa amerikanischerseits oder UN-seits Wirtschaftssanktionen gegen den Irak verhängen, wo das Problem dabei ist, dass Sie mit Wirtschaftssanktionen, selbst wenn Sie sagen, Sie wollen nur Oligarchen treffen oder eine Staatsführung, treffen Sie immer mit die Schwächsten, weil Sie in Mangelsituationen geraten. Das heißt, das ethische Problem bei Wirtschaftssanktionen ist, dass Sie angemessen sein können, wie aktuell in dem Krieg aufgrund der Aggression vorher, dass sie sich aber klar machen müssen, dass sie durch Wirtschaftssanktionen immer die einfachen, die kleinen Leute als erstes treffen. Und deswegen ist dieses Mittel der Wirtschaftssanktion besonders begründungsbedürftig.
Ist das unter Umständen gerade bei Sanktionen gegen Autokratien, wo man sie ja besonders gut begründet einsetzen will, gerade da besonders groß, weil gerade Autokratien die Folgen besonders leicht auf die ganz normale Zivilbevölkerung ablenken?
So ist das. Das Problem dabei ist nur, Sie haben in Ihrer Eingangsmoderation gesagt, Sie gehen dann gegen ein autokratisches Regime wie Russland entsprechend vor. Bis vor 5 Jahren oder 7 Jahren hätte man sich ja gerade in Deutschland viel schwerer damit getragen, einfach mal zu sagen, Russland ist eine Autokratie. Das Interessante bei dieser Geschichte war, wie schnell quasi die Maske gefallen ist, dass sie gemerkt haben, sie haben es mit einem Diktator zu tun, dem Menschenleben völlig egal sind. Und wenn das aber die Ausgangslage ist, und das war Ihre Frage, müssen Sie halt genau bei dem, wie Sie Sanktionen erheben, darauf achten, wie Sie das so machen, Zivilisten möglichst nicht zu treffen. Das heißt, sie fangen mit den Sanktionen an, die möglichst zielgenau sind.
Aber in einem solchen Konflikt, in einem Krieg, wo Russland die Ukraine überfällt, gibt es ja auch eine ethische Verpflichtung gegenüber der Zivilbevölkerung der Ukraine, die Menschen, die dort ermordet werden. Ist das kein Argument?
Ja, und das ist genau der Grund, warum ja in diesem Sanktionspaket die schwersten Wirtschaftssanktionen eingesetzt wurden, die nach meinem historischen Rückblick unsere westliche Zivilisation je gesehen hat. Das heißt, genau das, was Sie sagen, ist die Begründung, warum Sie zu so einem schweren Mittel greifen. Trotzdem befreit Sie das nicht davon, auch sich dann zu überlegen, wie Sie Ihren Gegner, in dem Fall eben nicht mehr einen Mitbewerber, wie Sie vorher dachten, ökonomischer Art, sondern wie sie ihren Gegner, ihren Feind am effektivsten treffen. Und genau das Argument, dass in der Ukraine ja auch keine Zivilisten geschont werden, im Gegenteil, ist ja der Grund, zu so einem scharfen Schwert zu greifen. Man sollte sich nur klar machen, wie scharf dieses Schwert ist. Wirtschaftssanktionen können in Teilen viel schärfer wirken als konventionelle Waffen. Wenn sich das Beispiel Irak und die Zahl der in der Folge der Sanktionen verhungerten Kinder dort anschauen, dann sehen Sie, wie scharf dieses Schwert ist. Da wurde dann mal damals die Außenministerin Madeleine Albright in einem Interview im Fernsehen gefragt, ob das den Preis denn wert wäre. Und da geht ihre originale Frage drauf zu. Da überlegte sie kurz und sagte, das ist den Preis wert. Und so ein Satz bei Hunderttausenden toten Kindern durch Sanktionen, der ginge mir nicht leicht von den Lippen.
Neben der Frage, wer jetzt in der Ukraine den Krieg angefangen hat und ob deswegen Sanktionen gerechtfertigt sind, verweisen Sie auch mit Blick auf Thomas von Aquin auf ein weiteres Kriterium, nämlich es müsse immer auch die gerechtfertigte Aussicht bestehen, ein positives Ergebnis damit zu erreichen. Also soll das heißen, Sanktionen sind nur dann gerechtfertigt, wenn wir wirklich wissen, dass sie definitiv Putins Kriegswillen schwächen oder den Krieg beenden?
Wirklich wissen und definitiv ist in diesem Krieg gar nichts. Was Aquin meint, das ist nicht meine Meinung, sondern ich gebe einfach dessen Lehre vom gerechten Krieg wieder. Der sagt, es muss sichergestellt sein, und er redet von konventionell kriegerischen Waffen, die soll ich dann einsetzen, wenn ich vorher überprüft habe, dass ich mein Kriegsziel überhaupt erreichen kann. Und deswegen halte ich die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aktuell für legitim, weil ich glaube, dass sie damit eine gute Chance haben, ihre militärischen Kriegsziele so zu erreichen. Das Problem, wenn Sie sagen, Sie machen harte Wirtschaftssanktionen, erlauben aber weiter noch höhere Gasexporte, dann haben Sie natürlich ein Problem, sodass das, was Russland gerade macht, nämlich das Gas abzudrehen, das wäre das, was konsequent bei Ihren Wirtschaftssanktionen eh hätte auch vom Westen aus passieren müssen, um die Legitimität des Ganzen darzustellen, weil Sie können ja nicht jemand auf der einen den Geldhahn abdrehen und selber den Gashahn aufdrehen.
Übertragen wir die ethischen Überlegungen, die Sie da anstellen, auf den nächsten Konflikt, zu dem sich der Westen verhalten muss. Und das ist die Unterdrückung der Uiguren in China. Also Umerziehungslager, Zwangsarbeit, sehr wahrscheinlich Folter. Rechtfertigt das Sanktionen?
Na, ich würde das gar nicht auf die Uiguren beschränken, sondern ich erzähle Ihnen dazu folgendes Beispiel, das über die Uiguren hinausgeht. Ich war 2019 das vorerst letzte Mal in China und habe dort im Bereich der Außenpolitik mit Chinesen Gespräche geführt. Da war Trump noch dabei und hatte gerade den Wirtschaftskrieg gegen China noch voll am Laufen. Und da sagten die Chinesen, naja, dann ist doch klar in so einer Situation, dass sie viel besser bedient sind, künftig mit uns Geschäfte zu machen, statt mit Donald Trump. Und darauf habe ich das geantwortet, was ich auf das Uiguren-Thema antworten würde. Da habe ich gesagt, natürlich haben sie mit Trump jemanden als Handelspartner, der problematisch ist, auch ein Problem mit Demokratie zu haben scheint. Aber wenn ich mir die nationalen Interessen eines Landes anschaue, das selber eine Demokratie und ein Rechtsstaat ist, mit wem wird sich das Land denn anschauen, mit wem es handeln will? Ist es doch gut beraten, mit Ländern zu handeln, die möglichst viel der eigenen Werte teilen. Und deswegen würde ich dem Chinesen sagen, selbst wenn ich einen Präsident in den USA habe, den ich nicht mag, habe ich letztlich dort immer noch einen Rechtsstaat. Wogegen, wenn ich mit China Handel treibe, muss ich mir klar machen, dass ich da nicht mit einem Mitbewerber zu tun habe, sondern mit einem Gegner. Und da bin ich immer besser beraten, mit denen Geschäfte zu machen, die nach ähnlichen Regeln arbeiten und denken wie ich selber.
Mir ist jetzt nicht ganz klar, was Sie eigentlich geantwortet haben auf die Frage, ob diese Unterdrückungspolitik Sanktionen rechtfertigt oder nicht. Das ist ja eine Ja- oder Nein-Frage.
Ja, da kann ich Ihnen auf die Ja- oder Nein-Frage, die hatte ich damit beantwortet, dass ich versuche, das auf nicht nur auf die Uiguren, sondern auf alle Maßnahmen in China zu erweitern, die unserem Rechtsstaat entgegenlaufen. Das Verhalten gegenüber Minderheiten rechtfertigt das, aber viele andere Dinge, die China machen, rechtfertigt das auch. Und ich habe das relativ breit ausgeführt, weil das offensichtlich in Deutschland noch nicht bei jedem so angekommen ist, dass man sagt, ich muss mir klar machen, mit wem ich da handle, mit jemandem, der Regeln, wie wir einen Rechtsstaat verstehen, der von diesen Regeln nichts hält, weit jenseits der Minderheitenfrage.
Das sagt Nils Ole Oehrmann. Er lehrt Ethik und nachhaltiges Wirtschaften an der Leuphana-Uni in Lüneburg und in Oxford. Und er hat einen Text geschrieben zum ethischen Umgang mit Sanktionen und eben mit Autokratien. Und er ist in einem Sammelband erschienen. Diesen Sammelband, den haben Siegfried Russewurm und Joachim Lang herausgegeben. Die beiden sind Präsident bzw. Hauptgeschäftsführer des BDI, des Bundesverbands der deutschen Industrie. Und das Buch, das heißt: Wie soll die Wirtschaft mit Autokratien umgehen? Und ist im Herder Verlag erschienen. Herr Oehrmann, haben Sie vielen, vielen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und jetzt geht es in unserem Sachbuchmagazin um ein echtes Schweinesystem. Um ein Pig-Business. Und das ist jetzt nicht mein Wortspiel, sondern so heißt das neue Buch von Rudolf Bunzel. Der ist Agrarökonom und Experte für Welternährung. Ja, und er beschreibt da ein System, in dem es, wie er meint, eigentlich nur Verlierer gibt. Kann man sich auch in so einem System richtig und gut verhalten? Jan Janhofer hat das Buch gelesen.
Als Verlierer im globalen Pig-Business stehen zuallererst die Bauern und Bäuerinnen da. Dabei haben sie alle Innovationen in der Schweinezucht, Haltung und Fütterung mitgemacht, vor allem ihre Bestände vervielfacht. Manchmal von 50 Tieren vor 20 oder 30 Jahren auf mehrere tausend heute. Und trotzdem kämpfen die Schweinehalter ums Überleben, wie der Autor eindrücklich nachzeichnet. Gerade einmal 2 Euro pro Tier blieben in den schlechten Phasen des sogenannten Schweinezyklus, der die schwankenden Preise beschreibt, in den Taschen von Bauern und Bäuerinnen. Und das hat auch mit dem harten Wettbewerb auf dem Weltmarkt zu tun.
Das bescheidene und intelligente Geschöpf Schwein ist von findigen Machern und Konzernen als Fleischlieferant einer industrialisierten und globalen Fleischwirtschaft gekapert worden,
sagt Rudolf Bunzel, der selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Auch sein Vater musste seinen Hof aufgeben.
Die Bauern sind eben noch besonders schlecht dran, weil sie sind gepresst wie ein Sandwich. Ihre Abnehmer sind die Schlachtereien. Die sind riesig inzwischen. Gegen die haben die Bauern überhaupt keine Marktmacht. Sie können gar nicht verhandeln. Sie müssen die Preise akzeptieren, die ihnen aufgedrückt werden.
Rudolf Bunzel hat sein Buch in 3 Hauptthemen unterteilt. Es beginnt mit dem lokalen Schwein, das die althergebrachte Haltung winzigster Bestände im Hinterhof beschreibt, gefolgt vom globalen Schwein. Das ist die Gegenwart von Effizienz und Rassezucht und dem internationalen Handel. Danach erst schildert das Kapitel »Das bäuerliche Schwein« die Probleme moderner Landwirte im Familienbetrieb. Das globale Schwein sei nicht ohne die Schlachthöfe denkbar, die in den letzten Jahrzehnten die regionalen Schlachtereien weitgehend verdrängt haben. Überleben könnten diese Betriebe nur dank ihrer Größe, denn auch hier seien die Gewinnmargen niedrig. Und das begünstige ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Und dabei wird klar, Pig-Business ist nur selten wirklich Big-Business. Zu den Gewinnern zählen laut Bunzel zum Beispiel die großen Getreide- und Ölfruchthändler, die das Futter liefern. Weltweit sind das gerade einmal 4 Konzerne. Schweine sind, wie der Mensch, Allesfresser. Früher haben sie die Abfälle der sie haltenden Familien verwertet oder Kastanien und Eicheln aus dem Wald gefressen. Heute werden die Tiere aber mit Getreide und Soja gemästet. Die Flächen, die dafür unter den Pflug kommen, wachsen und wachsen. Denn der Futterbedarf der Tiere habe sich in den letzten 20 Jahren beinahe verfünffacht, schreibt Bunzel, vor allem, weil auch im bevölkerungsreichen China die Lust auf Schweinefleisch ständig steigt. Zu den Gewinnern des Pig-Business zählten indirekt aber auch die Supermarktketten, zumindest in Deutschland. Dabei verkauften diese ihr Fleisch häufig unter den Produktions- und Einkaufskosten. Über die Ladentheken der großen Ketten werde inzwischen 60-80% des Fleischverkaufs abgewickelt.
Für die Supermarktketten ist die Fleischtheke meistens überhaupt nicht profitabel, sondern es ist ein Lockangebot. Und dadurch werden die Preise dermaßen gesenkt, dieser Druck von den Supermärkten pflanzt sich weiter an die Schlachtereien, an die Fleischwerke, an die Bauern und natürlich auch an die Zulieferer für die Schweineerzeugung.
Wegen der starken nationalen und internationalen Konkurrenz werde im Pig-Business nur noch über extrem hohe Stückzahlen etwas verdient, so Rudolf Bunzel, der sich in seinem Buch aber mit Interpretationen und Bewertungen weitgehend zurückhält. Statt einer moralisierenden Debatte gegen die Massentierhaltung geht es ihm darum, das Schweinesystem im Sinne einer politischen Ökonomie gründlich zu analysieren. Dafür hat er eine beeindruckende Menge an Fakten zusammengesucht, die selbst Insidern des Geschäfts in dieser globalen Dimension vielleicht nicht bekannt sind. Zahlreiche Grafiken und Schaukästen zu Import und Export verschiedener Länder und Kontinente, zu wachsenden Futtermengen und Kriterien der Fleischqualität verdeutlichen, wie schnell sich im Markt alles wandelt.
Ich kenne sehr viele Leute aus dem Schweinesystem, sowohl Bauern als auch selbst in den Schlachtereien. Ich möchte diesen konventionellen Kreisen gegenüber gesprächsbereit bleiben, dass die nicht gleich dicht machen, sondern dass die auch vielleicht das Buch lesen.
Schweinehaltung bedeutete einmal etwas ganz anderes. Und in manchen Teilen der Welt ist das so geblieben. Über 10% aller Schweine leben auch heute noch im Hinterhof oder auf dem Dorfacker, so der Autor. Und das sei für die Ernährungssicherheit und Armutsbekämpfung gar nicht so eine schlechte Methode, sagt Bunzel, der viele Jahre für den evangelischen Entwicklungsdienst als Berater unterwegs war.
Diese Schweine erfüllen eine Funktion. Und zwar nicht die Funktion, die Schweine in der kommerzialisierten Wirtschaft haben, nämlich Gewinn abzuwerfen, sondern sie sind eine Notreserve für die Familie, wie eine Sparkasse, wenn die Familie zum Beispiel Medikamente braucht oder Schulgeld bezahlen muss und sie haben nichts, dann verkaufen sie ein Schwein.
Doch diese Art der Schweinehaltung werde von vielen Beratern in der Entwicklungshilfe bekämpft. Man dränge die armen Ferkel von einer der 5 global gehandelten, effizientesten Zuchtrassen zu kaufen und exakt berechnete Proteingemische zu verfüttern. So, wie das bei uns auch üblich ist. Das Problem mit dem Tierwohl in der Massentierhaltung, wie sich dieses Tierwohl künftig verbessern ließe oder welche Infektionsgefahren von der Schweinehaltung ausgehen, diese und andere Themen behandeln Bunzels zahlreiche Co-Autoren und Autorinnen in jeweils eigenen Kapiteln. Wie überfällig ein Wandel im globalen Schweinesystem ist, wird durch dieses Buch mehr als deutlich.
Jantje Hannover über das Buch Pig Business – Vom Hausschwein zum globalen Massenprodukt. Erschienen ist das Buch im Ökom Verlag und es kostet 25 Euro. Das war's für heute von der Lesart. Tschüss und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.